Wir wollen fortfahren in unserer Serie durch das Evangelium nach Lukas. Darum lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 10. Wir lesen heute miteinander die Verse 13 bis 16. Lukas, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Und dies sind Worte des Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Er spricht: Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Amen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, du hocherhabener Herrscher über Himmel und Erde, wir wollen uns in Ehrfurcht vor dir beugen und uns dir unterwerfen und deinem Wort gehorchen. Und wir bitten dich, o Herr, erbarme dich über uns, dass du nicht wehe dir über uns aussprechen musst, sondern dass du uns Gnade und Frieden zusprichst. Herr, schenke uns Segen, wenn wir jetzt dein Wort lesen, indem wir doch dir glauben, Herr, und indem du uns die Gnade schenkst, zu tun, was du uns befiehlst. Herr, durch deine Gnade und durch dein Erbarmen erbeten wir all dies in deinem Namen, Herr Jesus, zu deiner Ehre. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir hörten, wie der Herr Jesus Christus 70 Jünger aussandte in alle Städte und Dörfer. Und diese sollten alle Kranken heilen und Dämonen austreiben und das Reich Gottes verkündigen von Dorf zu Dorf. Sie sollten verkündigen, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Sie sollten die Dörfer vorbereiten auf das Kommen des Herrn Jesus Christus, der auch durch diese Ortschaften ziehen wollte. Und bevor diese Männer nun gehen, sprach Christus auch davon, was die Dörfer und Städte erwartet, die diese Prediger und ihre Botschaft nicht annehmen werden. Wir lasen in Vers 12. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Großes Gericht wartet auf all jene, die die Predigt des Reiches Gottes, des Evangeliums nicht annehmen, sondern es verwerfen. Sie werden von Gott verworfen in alle Ewigkeit. Christus führt diese Wahrheit nun noch etwas weiter aus, indem er noch drei Ortschaften konkret anspricht, die schon längst genug gehört haben. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Er sagt, wehe ihnen, das Gericht Gottes wird über sie groß sein. Lasst uns heute Abend über drei Punkte nachdenken. Nämlich erstens über den Segen, den diese Städte erlebt haben. Der Segen. Zweitens, über die Art und Weise, wie diese Städte umgingen mit dem Segen, den sie empfangen haben. Und drittens, lasst uns nachdenken über das Gericht Gottes, das eben über jene Städte kommen wird. Und bei all dem, was wir jetzt hören, lasst uns all das auf unser eigenes Herz anwenden und uns selbst prüfen, ob der Herr uns überführt und zu uns spricht. Also erstens, über den Segen, den diese Städte erlebt haben. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum waren drei Nachbarorte nördlich am See von Genezareth. Drei Städte dicht beieinander, die bilden sozusagen eine Gegend, einen gemeinsamen Kreis. Und das war eben jenes Gebiet, wo die Apostel, viele von ihnen herkamen. Also zum Beispiel Petrus und sein Bruder Andreas und vermutlich Johannes und Jakobus und noch andere. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass diese drei Städte dort, diese Gegend, sozusagen das Hauptquartier der Apostel waren. Ja, des Herrn Jesus Christus selbst. Matthäus beschreibt das sehr, sehr deutlich in Matthäus Kapitel 4, da ist es ab Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth. Der Herr Jesus verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali, gegen den Seen jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße. Denn das Reich, der Himmel, ist nahe gekommen. Hier also, in diesem Gebiet ging plötzlich ein gewaltiges Licht auf. Denn das Licht der Welt, Jesus Christus, zog in Kapernaum ein. Das war die Gegend, wo er wirkte. Nirgendwo hat der Herr Jesus Christus so viel gewirkt wie in dieser Gegend. Hier hielt er sich die meiste Zeit auf. Hier predigte er regelmäßig in den Synagogen. Überleg dir das, jedes Wochenende, dieser Kreis dort, jedes Wochenende hören sie, wie der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, in ihren Synagogen predigt und das Wort Gottes auslegt und es anwendet auf sie. Und wir erfahren in Lukas Kapitel 4, dass er hier alle Kranken und Besessenen heilte, alle, die man zu ihm brachte, dass er gewaltige Machttaten und Zeichen und Wunder wirkte, so sehr, dass die Leute ihn gar nicht mehr gehen lassen wollten. Er musste sich von ihnen losreißen und sagen, ich muss auch in andere Städte gehen, in andere Ortschaften, um zu predigen. Christus machte dort Blinde sehen und Lahme gehen und Taube hören und Stumme reden und Kranke gesund, Tote ließ er auferstehen. Er speiste sogar 5000 Menschen dort in dieser Region. Und das Erstaunliche ist hier, von Bethsaida und von Kapernaum erfahren wir in der Heiligen Schrift verschiedene Wunder, die der Herr dort gewirkt hat. Aber Chorazin? Dieser Ort wird nicht einmal erwähnt irgendwo. Wir erfahren gar nicht, welches Wunder der Herr Jesus dort gewirkt hätte. Ja, dadurch lernen wir etwas, was auch in Johannes Kapitel 21, Vers 25 bestätigt wird. Da schreibt Johannes, es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würde, scheint mir selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Der Herr Jesus hat so viel Wunder gewirkt, er hat so gewaltige Dinge getan, sagt Johannes, man kann das gar nicht alles aufschreiben. Die Welt könnte diese Bücher gar nicht fassen, wenn man alles aufschreiben möchte, was der Herr Jesus getan hat. Wir haben keine Ahnung, was er in Chorazin getan hat, aber anscheinend gewaltige Dinge. Verstehst du? Er hat so viel getan. Diese Orte waren der Schauplatz größter Gnade, Städte, in denen Christus sich am meisten aufgehalten hat. Was für privilegierte Ortschaften. Was für eine reich gesegnete Gegend. Die Gnade Gottes in dem Sohn Jesus Christus in Hülle und Fülle und seine Apostel. Sie wandeln durch ihre Gassen und sie waren in ihren Häusern und predigten in ihren Synagogen und taten Zeichen und Wunder. Man könnte fast sagen, diese Ortschaften wurden gen Himmel gehoben. Sie haben den Himmel geschmeckt. Der Himmel auf Erden, der Sohn Gottes ist bei ihnen. Segen um Segen wird ihnen dargereicht. Privilegierter kann man gar nicht sein. Der König des Himmels wandelte unter ihnen. Verstehst du, wie privilegiert diese Gegend war? So sehr wie keine anderen Ortschaften irgendwie? Nun, aber lass uns nicht dabei stehen bleiben. Denke nicht nur an diese Orte, sondern denke auch einmal an dich selbst. An dich. Theophilus wurde ja das Lukas-Evangelium aufgeschrieben. Da heißt es in Lukas Kapitel 1, hochedler Theophilus, der Reihe nach schreibe ich dir alles auf, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Theophilus ist privilegiert. Er hält einen Bericht, ein Doppelwerk, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte in seinen eigenen Händen für ihn aufgeschrieben. Alles. Er verfolgt all diese Wunder Jesu Christi nach, alles wie er gewirkt und was er gelehrt hat. Er hält das alles in seinen Händen. Überleg dir, wie privilegiert er ist, dass er in all dem unterrichtet wurde und Lukas ihm jetzt noch alles aufschreibt. So, aber jetzt denk einmal an dich. Sag, bist du nicht ebenso privilegiert? mehr gesegnet als Abermillionen von Menschen auf diesem Planeten. Denk mal drüber nach, was du alles gelesen hast, was du alles gehört hast, wie viele Bibeln du zu Hause besitzt, wie viele christliche Bücher du hast, wie viele Predigten du hörst in der Woche. Und dann, wenn du noch mehr hören willst, mit einem Knopfdruck kannst du die Predigten im Internet anschauen von den besten Lehrern auf der Welt. Bist du dir im Klaren, was du alles empfangen hast, Gnade um Gnade? Wie groß der Reichtum ist? Wie du im Grunde zum Himmel erhoben wirst und dir all diese Dinge, die anhören darfst und erleben darfst und der Herr dich stellt in eine Gemeinde, wo aber Millionen von Menschen keine haben und in keine gehen? Verstehst du das? Welch ein Vorrecht, welch ein Reichtum, Gottes Lehre, Gottes Leben, was er wirkt, hier in unserer Mitte zu erleben in Hülle und Fülle. Erkennst du das? Und sag, wie viele Menschen hast du kennengelernt in unserer Mitte, Wunder um Wunder, was Gott gewirkt hat in ihrem Leben? Die schlimme Leben geführt haben, gottloseste Leben, und nun neue Menschen sind? Sag, hast du nicht dieses Wunder bezeugt? Können wir nicht reden von der Gnade Gottes, was er Gewaltiges tut in unserer Mitte? Ja, Gnade um Gnade. Wie sind wir doch privilegiert? Wie sind wir beschenkt mit Reichtum in Jesus Christus? Nun, zweitens, lasst uns nachdenken über die Art und Weise, wie diese Städte umgegangen sind mit diesem Segen. Vers 13. Wehe dir, Chorazin. Wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Also wie hätten diese Städte reagieren sollen auf diesen Segen? Was hätten sie tun sollen in Anbetracht dieser großen Wunder? Was hätte passieren sollen? Christus sagt uns, wie sie hätten richtig reagieren sollen. Aber das haben sie nicht getan. Sie hätten in Sack und Asche sitzend Buße tun sollen. Das ist die rechte Weise, mit all den Segnungen Gottes umzugehen. Was heißt das? Ist nun Sack und Asche? Klar, es ist ein Ausdruck von tiefster Trauer. Du trägst keine normale Kleidung, du trägst einen Sack aus Tierhaaren. Manche Rabbis haben das so verstanden, dass man sagt, ich bin wie ein Tier, ich erniedrige mich, ich bin nichts. Und man wirft Staub auf seinen Kopf und wirft sich in die Asche und sagt, ich bin nur Staub, ich bin nichts, ich bin des Todes, ich bin ein Wurm. Die größte Verzweiflung und größte Trauer und das Elend zu fühlen, Buße, wirklich umzudenken, umzukehren von seinen bösen Werken und zu flehen, dass Gott einen nicht verderben möge, wenn das Reich Gottes doch nahe gekommen ist, dass Gott einen nicht verderben möge, sondern retten möge. Und wir haben ein eindrückliches Beispiel davon in der Heiligen Schrift mit der Stadt Ninive. Der Prophet Jona predigte dort und wir lesen in Jona Kapitel 3. Und Jona begann in der Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und auch er stand auf von seinem Thron und legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nicht zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller ihrer Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zorns, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Das ist, was wahre Buße bedeutet, sich in Wahrheit zu erniedrigen, zu Gott, vor Gott, und zu ihm zu rufen mit all deiner Kraft, umzukehren, radikal von all deinen bösen Wegen und Taten und zu flehen, dass er dich doch verschonen möge. Christus sagt, genau das ist es, was diese Städte hätten tun sollen. Das. Diese Städte hätten erkennen müssen, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und wenn sie darüber nachdenken und das doch begreifen und glauben, dann hätten sie beschämt werden müssen. Sie hätten erkennen müssen, dass sie dieses Sohnes Gottes nicht würdig sind und dass sie vergehen müssten. Sie müssten ihre Sünden bereuen und lassen wollen und umkehren. Aber nein, sie taten keine Buße. Bei all den Predigten, bei all den Wunderworten und Wunderwerken keine Einsicht und keine Umkehr, keine Erniedrigung. Christus sagt ihnen hier, dass diese Städte hätten anders handeln müssen. Und er sagt, andere Städte hätten auch anders reagiert. Er nennt hier zwei Städte, die neben Sodom, das er ja schon erwähnt hat, als die schlimmsten Städte galten unter den Juden. Also wenn du einen Juden fragst, welche Städte verdienen wirklich das Gericht Gottes, so wie Sodom und Gomorra das Feuer vom Himmel herabkommen müsste. Tyrus und Sidon. Das waren beides Hafenstädte nördlich von Israel, die auch sehr nahe beieinander lagen und beides waren Hauptstädte der Gottlosigkeit. Städte, die bekannt waren für ihren Reichtum durch den Handel und die stolz wurden, die im Götzendienst sich ganz hingegeben haben, die bekannt waren für ihre Ruchlosigkeit, für ihre Gottlosigkeit, für ihre Gewalttätigkeit. Seit den Tagen Isabels und der babylonischen Gefangenschaft waren das auch Zentren der Verführung, die Israel zum Abfall verführten, zum Götzendienst, die gewaltiges Unrecht an Israel getan haben. Wenn du einen Juden fragst, was gottlose Städte sind, Tyrus und Sidon. Und wenn du die Propheten liest, Jesaja und Jeremia und Hesekiel und Amos und Joel und Zacharia, sie alle prophezeiten das Gericht Gottes über Tyrus und Sidon. Wegen all ihrer Bosheit, diese Zentren der Gottlosigkeit wie Sodom und Gomorra. Und gerade diese schlimmsten Städte jetzt wählt der Herr Jesus Christus als Beispiel. Er sagt, diese Städte, diese, die schlimmsten, die ihr euch irgendwie vorstellen könnt, diese Städte hätten unlängst Buße getan. Sie hätten sich unlängst erniedrigt und wären umgekehrt, hätten sie diese Wunder in ihrer Mitte gesehen. Und nur als Randnotiz, der Herr hat ihnen diese Wunder nicht gesandt. Und er schuldet es ihnen überhaupt nicht. Sie verdienen das Gericht. Er erbarmt sich, wem er sich erbarmt. Aber der Punkt ist hier, die gottlosesten Orte hätten besser darauf reagiert als diese Städte der Juden in Israel. Sie hätten Buße getan, hätten sie diese Wunder gesehen. Weißt du, was das für heftige Worte sind für Israeliten? Die schlimmsten, gottlosesten Heiden hätten gottesfürchtiger reagiert, als ihr es getan habt. Wie beschämend sind diese Worte eigentlich? Sie sind schlimmer, hartherziger, unbußfertiger, gottlosester als die schlimmsten Götzendiener und Heiden, die einen einfallen können. Wann ist man schlimmer als sie? Nun, wenn man so viel Segen, so viel Licht, so viel Gnade erfahren hat und doch keine Buße tut. Der ist Gott am allermeisten ein Greuel, der wird von ihm am meisten verabscheut und vernichtet in seinem Gericht, der am meisten Gnade erlebt hat und doch nicht umkehrt. Verstehst du? Sie haben so viel gehört, so viel gesehen, aber keine Reue und keine Erniedrigung von dem Herrn. Nun, wie ist das bei dir? Gibst du zu, dass du schon sehr viel gehört hast über den Herrn Jesus Christus, über seine Gnade, von seinem Wort, von der ewigen Herrlichkeit, von der Vergebung der Sünden, von der Kraft Gottes, die Heiligung zu schenken, um Sünde zu überwinden, all das, wie er dich überführt hat und wie er gesprochen hat in dein Leben? Und kann es sein, dass du trotzdem nicht getan hast, was in Jakobus 4 steht? Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn. Und er wird euch erhöhen. Vielleicht sagst du auch einfach, ja, ich habe vor Jahren Buße getan. Meinst du, dass das so läuft? Dass man vor Jahren mal Buße tut und heute ist von dieser Buße nichts mehr zu sehen in deinem Leben? Also man hat einmal den Namen des Herrn angerufen und gebetet und gefleht und vielleicht geweint, weil er ihm etwas leid hat. Und dann? Wo ist die Zerbrochenheit über die Sünde? Wo ist die Abkehr von aller Schuld? Der Beweis dafür, dass du wahre Buße getan hast, ist, dass du heute noch Buße tust. Dass du heute noch umkehrst. Ihr Lieben, das war dem Reformator Martin Luther so wichtig in seinen 95 Thesen. Die erste, er sagt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Das heißt, es geht nicht um ein Sakrament der Buße, wie bei der katholischen Kirche, wo du zu einer gewissen Zeit mal kommst und irgendwie eine Beichte ablegst und die Absolution erhältst. Nein, es meint beständige Herzensbuße, Hass gegen die Sünde, eine Abscheu und eine ernsthafte Zerbrochenheit über die eigene Schuld und sich vor Gott zu erniedrigen und ihn zu rufen, von all deiner Kraft abzulassen von deinen Sünden und deinen bösen Werken. Warum haben das diese Menschen in Kapernaum, Chorazin und Bethsaida nicht getan? Weil sie sich nicht sahen wie jemand aus Tyros. Verstehst du? Sie sagen, sie sind doch Juden, sie sind doch keine Heiden. Sie haben das doch gar nicht nötig. Verstehst du, dass es auch eine Gefahr für dich sein kann, dass du denkst, du hättest keine Buße mehr nötig? Du hast ja Buße getan. Du bist ja schließlich ein Christ. Sagt Jesus nicht in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße? Ist Buße tatsächlich ein Merkmal, ein deutliches Kennzeichen deines Lebens? Wenn ich dich fragen würde, wo hast du eigentlich Schuld gesehen auf deiner Arbeit, wie du arbeitest und wie du dich verhältst unter deinen Arbeitskollegen oder an deiner Schule oder an deiner Uni oder was auch immer. Ist dir da was aufgefallen? Hat der Herr dich da überführt? Und? Wie sah deine Buße aus? Wo war die Zerbrochenheit? Was hat sich verändert in deinem Leben? Wo hast du gekämpft gegen Sünde? Wo hast du zum Herrn gerufen und wo flehst du täglich, dass der Herr dir helfen möge? Wenn ich dich fragen würde, wie dein Umgang mit deiner Frau ist oder mit deinem Mann, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, gegenüber deinen Eltern, gegenüber der Gemeinde, wie du umgehst mit sündigen, unreinen Gedanken und vielen anderen Dingen, in vielen anderen Bereichen deines Lebens, wenn ich dich fragen würde, wo da die Buße zu sehen ist und wo Frucht der Buße zu sehen ist, weil es dich von Herzen gereut und du umkehrst, sag, was würdest du da sagen? Ist die Buße tatsächlich Teil deines Lebens? Empfindest du Abscheu vor der Sünde? Und suchst du wahre Veränderung, wahre Heiligung? Bußfertigkeit muss das Kennzeichen des Lebens eines wahren Christen sein. Und unser Bekenntnis sagt, dass die wahre Buße evangelische Gnade ist, Gottes Gabe. Es ist Gott, der es bewirkt in uns, der uns überführt, der uns seine Gnade dazu schenkt. Aber das sieht man in dem Leben eines Christen, wahre Reue und wahre Umkehr. Und ein Christ kann sagen, das ist mein Leben. Und hier überführt mich der Herr. Und hier arbeite ich dran durch seine Gnade, dass es nicht mehr ihn so entehrt, sondern ihn mehr verherrlicht und ihn mehr erfreut. Wenn du Sonntag für Sonntag Predigten hörst von dieser Gnade Gottes und wir predigen euch das Evangelium jeden Sonntag, aber da ist keine Buße in deinem Leben, verstehst du, dass du dann schlimmer bist als der größte Gottlose, den du dir irgendwie vorstellen kannst? Verstehst du das? Buße bedeutet auch nicht, dass dir bloß etwas Peinliches und Unangenehmes und du irgendwie Entschuldigung bloß dafür sagst. Buße ist auch nicht, dass du irgendwie einfach erkannt hast, du hast Fehler gemacht und du möchtest jetzt irgendwie einfach was ändern. Das machen auch Gottlose, die dabei ertappt werden, wenn sie Dinge falsch gemacht haben. Auch Gottlose wollen lernen aus Fehlern. Buße bedeutet wahrer Zerbruch darüber, dass du gegen Gott gesündigt hast. Dass du ihn verunehrt hast und dass du dich dafür schämst von ganzem Herzen und dass du es ausräumen willst aus deinem Leben, weil du Gott liebst. Und Dinge verändern sich tatsächlich in deinem Leben, weil du nämlich zum Herrn rufst um seine Kraft und er versprochen hat, jedem, beizustehen, der so Buße tut vor seinem Angesicht. Ist wahre Buße in deinem Leben zu sehen? Nimmst du das mit heute Abend, dass du dich fragst, wo bist du zerbrochen? Wo ist wahre Buße da? Im Umgang mit dem Herrn und im Umgang mit deinen Mitmenschen, was deine Gedanken, deine Worte und deine Taten angeht. Wie reagierst du auf den Reichtum seiner Segnungen auch in unserer Mitte? Nun, wenn wir keine Buße tun, was erwartet uns dann? Was erwartet all jene Städte, die all diesen Segen Christi erlebt haben und doch nicht umgekehrt sind? Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Gottes Gericht über diese Städte. Ab Vers 13. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Christus hatte zuvor schon das Beispiel von Sodom und Gomorra gebracht, Vers 12. Ich sage euch aber, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Wir wissen, was mit Sodom geschah, wie es durch Feuer vernichtet wurde. Aber am Tag des Gerichts vor Gottes Thron wird es ihnen erträglicher gehen als den Bewohnern der Städte, die Christus abgelehnt haben. Und so beginnt Christus hier mit dem Wort Wehe, Vers 13. Wehe dir, Chorazin. Wehe dir, Bethsaida. Wehe ist ein starkes Wort in der Heiligen Schrift. Wehe dir ist eine Gerichtsankündigung. Große Wehen, großes Leiden wird über dich kommen. Wehe dir, Chorazin. Wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Warum kommt großes Unheil über sie? Weil sie keine Buße getan haben. Tyrus und Sidon wären umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es darum, Vers 14, erträglicher ergehen im Gericht als euch. Tyrus und Sidon wurden tatsächlich beide gerichtet. Die Propheten riefen über diese Städte aus, wehe euch. Und die Juden wussten das und sie waren stolz darauf. Gott hat ihre Feinde vernichtet. Diese beiden Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Sie wurden vernichtet von Gott. Sie wurden erobert und vernichtet. Aber achte auf eine sehr, sehr wichtige Sache hier. Jesus sagt hier nicht, Tyrus und Sidon, erging es damals erträglicher, als sie gerichtet wurden, als es euch ergehen wird. Achte darauf, was hier steht. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Das heißt, diese Städte wurden zwar vernichtet, physisch hier auf der Erde, von Gottes Gericht, aber ihre Bewohner werden noch in ein Gericht kommen. Das heißt, es kommt noch ein Gericht über Sidon und Tyrus. Nämlich das letzte, das jüngste Gericht, wo alle erscheinen müssen vor dem großen und weißen Thron Gottes, wo Gott über das Schicksal der Menschen entscheidet und sie verdammen und strafen wird. Und hier in dem Gericht Gottes wird es Tyrus und Sidon erträglicher ergehen als den jüdischen Städten wie Bethsaida, Chorazin und Kapernaum. Alle Gottlosen, lehrt uns die Heilige Schrift, sie werden tatsächlich in die ewige Hölle eingehen. Wir haben das gerade gelesen in unserer Schriftlesung im Matthäusevangelium. Und tatsächlich, die Hölle ist unerträglich. Qualen ohne Unterlass, ohne Ende. Aber für manche, und das lehrt uns diese Schrift, wird die Hölle schlimmer sein als für andere. Für niemanden ist sie erträglich. Aber für so manche wird es erträglicher sein als für andere. Der Punkt ist, die Bewohner, die Jesus, den Retter, hörten und sahen und nicht umkehrten, sie werden schlimmere Strafe erleiden müssen als die gottlosesten Heiden, die all das nicht erlebt haben. Verstehst du, wie schrecklich diese Worte Jesu sind? Vers 15. Und du, Kapernaum, der Wohnort Jesu, und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Was ist Hades? Hades ist das Gegenteil von Himmel. Das Totenreich, wo die Ungläubigen gequält werden. Wir lesen dann später, wenn wir ein bisschen weiter blättern, in Lukas Kapitel 16, wo der gottlose reiche Mann stirbt. Und dann heißt es, er öffnet seine Augen im Hades und er leidet dort große Qualen. Und du, Kapernaum, wirst du etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Diese Worte, ihr Lieben, sind eine Anspielung auf Jesaja Kapitel 14, wo es um den König Babylon, um das Reich Babylon und dahinter stehen, um den Satan geht, der hoch hinaus wollte. Da heißt es in Jesaja 14, Vers 13, und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt. In die tiefste Grube. Diese Stadt, Kapernaum, die war dem Herrn, dem Himmel, so nah. Der Herr Jesus wohnte in dieser Stadt. Er wirkte und wandelte und wirkte Wunder in dieser Stadt. Wird diese Stadt nun in Ehren hochgehalten? Nein, diese Stadt, diese jüdische Stadt, wird wie Babel, wie der König Babel, ja wie der Satan selbst, in die tiefsten Tiefen des Abgrunds gestoßen werden. Diese Stadt, verstehst du? Ich glaube, wir können kaum begreifen, wie heftig diese Worte Jesu Christi sind. Keiner wird also mehr gestraft, als die, die Jesus hörten, all die Gnade sahen und doch nicht Buße taten. Sie werden mehr Strafe erleiden, als die schlimmsten, gottlosesten Menschen, die Jesus nicht hörten. Vielleicht sagst du jetzt, ja, dann bin ich froh, dass ich nicht in diesen Städten wohnte, damit ich gar nicht so schlimm bestraft werden kann. Schließlich habe ich Jesus Christus nicht persönlich gehört und gesehen. Und dann kann ich wahrscheinlich auch nicht so schwer bestraft werden wie diese Städte. Du irrst dich. Denn Jesus sagt noch in Vers 16, wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Jesus sagt das hier zu 70 einfachen Predigern. Er sagt das hier nicht mal zu seinen Aposteln. Das waren 70 Männer, die er ausgeschickt hat, um zu predigen. Verstehst du, was Jesus hier zu ihnen sagt? Also wer sie hört, der hört Jesus Christus höchstpersönlich. Ja, und wer sie jetzt verwirft, wer das nicht annimmt, der verwirft den Herrn Jesus Christus höchstpersönlich. Und wer ihn verwirft, der verwirft den Vater, der ihn gesandt hat. Verstehst du? In was für einer Lage sie sich befinden. Deswegen war es den Reformator Johannes Calvin so wichtig, seinen Schülern, den Predigern und seiner Gemeinde einzuschärfen, dass sie verstehen, wenn der Prediger predigt, dann geht es nicht um den Prediger, sondern er predigt Gottes Wort. Und wenn du ihn hörst, wenn er die Heilige Schrift richtig auslegt, dann hörst du den Herrn Jesus Christus höchstpersönlich. Und die Weise, wie du mit dem umgehst, was dir gesagt wird, ist die Weise, wie du umgehst mit dem Herrn Jesus Christus höchstpersönlich, verstehst du? Und je mehr Gnade dir dargeboten ist in der Predigt in Jesus Christus, je mehr Gnade dir dargereicht wird, Wunder um Wunder, desto größer wird dein Gericht sein, das Christus über dich bringt, wenn du all das ablehnst. Im Grunde wurden Kapernaum und Bethsaida und Chorazin in den Himmel gehoben. Der Sohn Gottes wandelte unter ihnen. Sie werden in die tiefsten Tiefen gestürzt werden. Nun, lasst uns diesen Text mitnehmen, indem wir über uns selbst nachdenken. Noch einmal, bist du nicht überaus gesegnet? Und verstehst du eigentlich, wie gesegnet du bist? Mit so viel Wahrheit, mit so viel Predigt der Gnade, mit so einem deutlichen Bild, du kannst alles nachlesen, was Christus gesagt und getan hat. Wie viel Gnade ist dir widerfahren? Wenn dir doch viel Gnade widerfahren ist, so möchte man meinen, dass doch viel Buße in deinem Leben zu sehen ist. Die, die am meisten Licht haben, die, die am meisten Lehre bekommen haben, die werden noch am strengsten gerichtet werden. Jesus sagt in Lukas 8, Vers 18, seht nun zu, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, dem wird selbst das, was er meint zu haben, genommen werden. Ihr Lieben, Unglaube und Unbußfertigkeit werden einen Menschen in die tiefsten Tiefen der Hölle stürzen. Jemand hat einmal gesagt, dass man sich so eine siebenfache Hölle schafft, indem man so viel Gnade hörte und doch alles ablehnte. Den Bibelausleger Matthew Henry, er sagte einmal Folgendes: Manche Leute hören nicht gerne viel von der Buße, aber ich denke, dass es so notwendig ist. Es ist so notwendig, dass, wenn ich auf der Kanzel sterben sollte, ich den Wunsch habe zu sterben, während ich die Buße predige. Und wenn ich nicht auf der Kanzel sterben sollte, dann möchte ich dabei sterben, wie ich die Buße selbst praktiziere. Sag, willst du so sterben, dass du die Buße praktizierst, dass du das tust, was die Schrift lehrt? Matthew Henry hat das vor allem auch von seinem Vater, Philip Henry, gelernt. Und J.C. Ryle schreibt ein bisschen was von seinem Vater. Ich lese euch mal vor, er schreibt auch über die Buße. Und J.C. Ryle sagt: Erhalte deine Buße aufrecht bis zum letzten Tag deines Lebens. Das heißt, tu Buße jeden Tag. Es wird immer Sünden zu beklagen und Verfehlungen zu beichten geben. Bringe sie täglich zum Herrn Jesus Christus und erhalte von ihm täglich Nachschub an Barmherzigkeit und Gnade. Lege dem großen hohen Priester täglich die Beichte ab und erhalte von ihm täglich die Absolution. Ernähre dich täglich von dem Passahlamm, aber vergesse nie, dass es mit bitteren Kräutern gegessen werden sollte. Das heißt mit Buße. Herr, sagte ein junger Mann zu Philip Henry, also dem Vater von Matthew Henry, wie lange sollte ein Mann noch Buße tun? Was hat der alte Philip Henry geantwortet? Sir, ich hoffe, meine Buße bis an die Himmelpforte zu tragen. Jeden Tag stelle ich fest, dass ich ein Sünder bin. Und jeden Tag muss ich Buße tun. Ja, ich habe vor, meine Buße mit Gottes Hilfe bis zu den Toren des Himmels zu tragen. Möge dies meine und eure Theologie sein. Möge die Buße zu Gott und der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus die beiden großen Säulen vor dem Tempel unserer Religion sein, die Eckpfeiler in unserem Christentum wie der Tempel Salomo. Mögen die beiden niemals uns unvereinbar erscheinen. Mögen wir, solange wir Buße tun, glauben. Und solange wir glauben, Buße tun. Und möge Buße und Glauben, Glaube und Buße, im Glaubensbekenntnis unserer Seelen immer an erster Stelle stehen. An erster Stelle der Hauptartikel. Soweit J.C. Ryle. Ja, möge es so sein, dass das bei jedem Einzelnen von uns der Fall ist. Dass wir nicht bloß viel über Buße reden, sondern dass wir gefunden werden, wie wir diese Buße praktizieren. Und dass jeder von uns seine Buße aufrecht erhält, bis er angelangt an den Pforten des Himmels durch seine Gnade. Und wir nicht hören, wehe dir. Du dachtest, du wirst zum Himmel erhöht, du wirst gestürzt bis in die tiefsten Tiefen des Hades, sondern dass der Herr Jesus Christus zu uns spricht: Wohl dir, gut gemacht, mein treuer Knecht. Dass wir bekennen, wenn wir vor ihm erscheinen: Ich verdiene die tiefsten Tiefen der Hölle, aber du hast mir in deiner Gnade Buße und Glaube geschenkt und du hast mir Glaube und Buße bewahrt bis ans Ende. Und so bin ich nun hier, um meinen Retter zu sehen, um dir ewig Lob und Dank zu bringen für deine unverdiente Gnade, für dein Geschenk der Buße. Unserem Retter, den Herrn Jesus Christus, sei dafür die Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
Dann lass uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir beten, dass die Weherufe, die wir gehört haben, über Chorazin und Bethsaida und Kapernaum, dass sie auch an unsere Ohren wirklich gedrungen sind. Und dass wir nicht nur denken, ja, die, sondern dass wir uns selbst prüfen, wie wir eigentlich reagieren, wenn wir doch dein Wort gepredigt hören, wenn wir deine Wunderwerke und Machttaten sehen in der Mitte unserer Gemeinde, wie du Menschen neues Leben schenkst, ihnen ein neues Herz gibst, Wiedergeburt und alles neu machst. Wenn wir sehen, wie du in Kraft wirkst in der Mitte deiner Gemeinde, um die Deinen zu heiligen. Herr, wie viel tust du? Wie viel haben wir schon gesehen? Wie können wir das Wirken deines Geistes bezeugen? Und wie viel deiner Worte haben wir gehört? Herr, wir danken dir, dass wir Zeugen all dieser Sachen sein dürfen. Aber wir bitten auch, dass wir das alles nicht vergeblich erleben, dass es nicht zu unserem Gericht beiträgt, sondern dass wir es zu Herzen nehmen und dass wir wahre Buße tun, in Sack und Asche, die unsere Sünden bekennen, umkehren von unseren falschen Wegen und glauben an Christus und in ihm die Rettung haben. Herr, wir bitten, dass wir nicht auch jetzt, heute, nicht nur Hörer des Wortes waren, sondern dass wir tatsächlich Täter sind, dass du unsere Buße erneuerst und vertiefst, dass du uns den Glauben mehrst an dein Wort. Ja, dass du sogar veränderst, wie wir hören auf die Predigt, weil wir uns bewusst machen, dass wenn dort jemand predigt in deinem Namen und die Wahrheit verkündigt, dass es das Gleiche ist, als wenn du predigen würdest. Dass dies deine Worte sind. Und wer den Prediger der Wahrheit verwirft, der verwirft dich, die einzige Rettung. Und der verwirft Gott, den Vater. Herr, lass es doch bei uns nicht so sein, dass wir meinen, wir würden bis in den Himmel erhöht und werden doch hinabgestoßen in den Hades. Sondern lass es bei uns genau umgekehrt sein, dass wir wissen, wir haben es verdient, in den Hades hinabgestoßen zu werden, aber aus Gnaden erhöhst du uns bis in den Himmel. Herr, welch eine Gnade. Bitte, segne uns in den nächsten Tagen, in der kommenden Woche, ja unser ganzes Leben lang, dass unser ganzes Leben Buße sei. Dass wir uns immer wieder bekehren zu dir, immer wieder abwenden von unseren Sünden, immer wieder deinen Namen anrufen, um Vergebung, um Gnade, um Heiligung, damit du dies alles in uns wirken mögest, damit wir am Ende allein aus deiner Gnade verherrlicht vor dir stehen und eingehen dürfen in den Freudensaal. Sei gepriesen, Herr Jesus, dass du dich erbarmst, über wen du dich erbarmst. Und dass du rettest, wen du rettest. Hab Dank, Herr, dass du auch unser Retter bist. Dass du uns solche Gnade schenkst. Dass wir, die wir den Hades verdienen, den Himmel erben werden. Allein aus Gnaden. Gepriesen seist du, unser großer Gott und Retter. Amen.
Amen.